Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Kerstin. Wir müssen lesen. Heute geht's um ein ganz besonderes Kinderbuch, Leon und die Fledermaus Alois von Lucy Lechner. Ein Buch über Geburtstage, große Gefühle und kleine flatternde Wesen. Lucy ist heute bei mir im Podcast, um uns mehr über ihre Geschichte zu erzählen. Liebe Lucy, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf.
Ja, ich würde sagen, wir legen gleich los. Lucy, was hat dich zu der Geschichte von Leon und Alois inspiriert? Gab es einen besonderen Auslöser?
Also tatsächlich vor über 15 Jahren, ich meine es dann jetzt inzwischen 18 Jahren, war ich mit meinem Sohn Leon in der Fledermausgrotte hier in München im Zoo. Die Fledermausgrotte gibt es inzwischen leider nicht mehr. Die hat es einfach nicht geschafft, zu sanieren, restaurieren zu werden. Da sind jetzt andere Tiere drin und die Fledermäuse mussten leider weichen. Damals, da war der Leon 5, knapp 6, so wie auch im Buch. Und in der Fledermausgrotte sind die Fledermäuse umhergeflogen und der Leon fand es furchtbar. Es war auch so ein bisschen dunkel natürlich, weil Fledermäuse mögen es dunkel. Und er hat sich gegruselt und das ist mir irgendwie hängen geblieben, weil Leon tatsächlich früher vor allem und vielem und jedem Angst hatte. Und die Geschichte ist, also diese paar Momente sind in mir hängen geblieben und haben sich dann in mir drinnen als Geschichte einfach weiterentwickelt. Und die Fledermäuse oder die Fledermaus an sich fasziniert mich als Wesen. Dies gibt es als Krafttier. Die Fledermaus ist schon 50 Millionen Jahre lang hier auf unserer Erde. Also eigentlich ein kleiner Dinosaurier. Und das sind einfach wahnsinnig faszinierende Wesen, obwohl wir sie nicht sehen, obwohl wir sie nicht hören. Mich faszinieren die total.
Ja, das sind wir nämlich schon bei meiner zweiten Frage, nämlich, weil im Buch geht es ja um Gefühle wie Angst und das nicht ernst genommen werden. Und warum dir dieses Thema so wichtig war, genau das aufzugreifen, hast du uns ja jetzt schon ein Stück weit erzählt. Möchtest du dazu noch was ergänzen?
Also für mich ist es tatsächlich in dieser ganzen Arbeit an dem Buch, was ja sehr, sehr lange, das war mein erstes Kinderbuch, was sehr, finde ich, sehr lange in mir gegärt hat, ist es das, was ich kenne, das schütze ich von Konrad Lorenz. Und das ist tatsächlich, was ich immer wieder jetzt auch mit meinen interaktiven Lesungen, ich gehe in Grundschulen, ich bin auf irgendwelchen Veranstaltungen und erzähle einerseits aus dem Buch, lese ich vor und andererseits erzähle ich das, was ich alles inzwischen über die Fledermäuse weiß, gebe ich weiter. Und es ist tatsächlich so, dass ich immer wieder erlebe und das beseelt mich total, wenn die Menschen dann rausgehen und kommen in die Lesung rein, wissen eigentlich wenig über die Fledermaus und gehen raus und machen sich dann Gedanken, was kann ich als alleine Person sozusagen tun, damit sich die Fledermaus wohlfühlt. Und wir können ganz viel tun. Und das finde ich eben schön, dass man dann ja so einen kleinen Stein ins Rollen bringen kann, jeder Einzelne.
Ja, das ist so wahr, ne? Also einfach mit dieser Botschaft, die du ja da hast, ne, dieses Erlebnis mit deinem Sohn, was das bewegen kann. Ne? Das ist so, erstens mal dieses wundertolle Kinderbuch, ja, und du das also nach außen tragst, weil Fledermaus, ne, jeder kennt von uns eine Fledermaus, ja. Aber wie du sagst, wir hören sie nicht, ja, wir sehen sie nicht und irgendwie, ich muss halt mal sagen, sie wird durch dein Buch greifbarer,
die Fledermaus. Das finde ich total schön. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, sogar meine Schwiegermutter hat mir eine Geschichte erzählt, dass man ihr als Kind erzählt hat, Fledermäuse verhängern sich in den langen Haaren der Mädchen und beißen. Und wenn man dann schaut, also ich erzähle ja dann auch immer, weil die Kinder natürlich fragen, Die beißen, das sind Vampire. Und dann sage ich denen ja, was glaubt ihr denn, wie viele Fledermäuse wir haben? Und was glaubt ihr denn, wie viele Fledermäuse tatsächlich Vampir-Fledermäuse oder beißende Fledermäuse sind oder Blutsauger, wie man da immer diesen Irrglauben hat. Und dann sind es von über 1400 Fledermäusen, die wir Arten, die wir auf der ganzen Welt haben, tatsächlich nur drei. Und diese drei, die leben nicht mal bei uns in Europa. Also da sind die Kinder dann immer, boah. Also das finde ich halt auch immer toll, wenn man mit Fakten kommt und dann mal aufräumt mit diesen ganzen Irrglauben und angstmachenden Dingen. Also das ist ja eben auch, vor was haben wir Angst? Es ist ja immer dieses Ungewisse, dieses, das kenne ich nicht. Und wenn man sich dann damit beschäftigt, und das ist eben, glaube ich, auch diese wirkliche Message des Buches, beschäftige dich mit dem, was dir Angst macht. Also nicht nur jetzt für die Kleinsten, sondern das ist ja auch eine Message für uns Erwachsenen. Sich aus der Komfortzone herauszubewegen und dann einfach mal der Angst zu begegnen und das zu erforschen. Vor was habe ich denn da Angst?
Genau, mal dahinter zu schauen, ne? Und nicht einfach sagen, ja, ich habe da Angst und ja, es ist die Angst, ja, ganz selbstverständlich hinzunehmen, sondern dahinter zu schauen. Und auch dieser Mythos, ja, Fledermaus, ne? Dracula, ja, so alles so negativ belegt, ne?
Und das fand ich halt auch gerade, also bei mir war es ja während Corona, wo ich wirklich sauer geworden bin. Ich bin ja so gerechtigkeitsgetrieben, sage ich schon, weil man ja gesagt hat, boah, die Fledermaus, die hat das alles ausgelöst und da. Und da habe ich gedacht, nee, das kann einfach nicht sein, dass die jetzt noch mal mehr unter diesem, was auch immer das ist, leidet. Weil die Fledermaus ist einfach ein wahnsinnig tolles Tier und noch gar nicht so erforscht. Und ob das jetzt die Echoortung ist oder ihr Sozialverhalten oder. Es ist ja das einzig fliegende Säugetier, was auch viele nicht wissen. Also es ist ja auch mit uns im weitesten Sinne dann verwandt.
Ja, also Lucy räumt mit dem Mythos auf. Also von daher ist es nicht nur ein Kinderbuch, sondern auch ein Buch für Erwachsene.
Unbedingt, unbedingt,
Ja.
ja.
Ja, Leon hat eine enge Beziehung zu seinem Papa. Wie wichtig war dir die Vater-Sohn-Dynamik in deiner Geschichte?
Also mein Sohn Leon hat auch eine ganz besondere Beziehung zu seinem Papa und das ist mir auch ganz, ganz arg wichtig, weil meine Beziehung und ich glaube auch die meines Bruders, ich habe einen Bruder, unsere Beziehung zum Papa war nicht so toll. Und ich finde einfach, Vater-Sohn-Beziehungen können sehr schwierig sein, aber sie können halt auch wirklich, ja, toll sein, was jetzt auch hier, und das wollte ich halt eher beleuchten, dass der Leon sich einerseits, der schämt sich ja am Anfang für seinen Papa, aber checkt es dann am Ende. Man muss nicht unbedingt jetzt im Zoo arbeiten bei den Löwen oder Elefanten. So eine kleine Fledermaus, die kann einfach auch ganz besonders sein. Und alles ist wichtig im Leben.
Genau, du einfach diese ganzen positiven Aspekte herausarbeitest, ja, eben auch eine gute Vater-Sohn-Beziehung. Es muss nicht immer alles schlecht sein, muss nicht immer alles negativ sein und einfach das einfach so schön rausarbeitest. Ja, dein Buch zeigt ja sehr einfühlsam, wie Kinder über sich auch hinauswachsen können. Was würdest du sagen, was brauchen Kinder heutzutage, um mutig zu sein?
Also ich würde mir wünschen für unsere Kinder, dass wir ihnen mehr zutrauen, dass wir sie auch mal lassen. Also meine Tochter, die Anna, ist, die habe ich eigentlich, das ist die Ältere, die habe ich auch rennen lassen und habe festgestellt, dass sie schon sehr, sehr, sehr mutig damals als Kind war. Und ich habe sie ausprobieren lassen in ihren Grenzen. Also ich habe ihr, glaube ich, schon Grenzen gesetzt, aber ich habe also einfach, dass es nicht gefährlich wurde für sie, weil ich ja auch die Erwachsene bin. Aber mir war es eben auch wichtig, weil ich anders aufgewachsen bin. Ich bin sehr streng aufgewachsen. Ich bin sehr eingeengt, sage ich jetzt mal, aufgewachsen. Und ich finde, wir dürfen den Kindern schon Vertrauen mitgeben, damit sie sich dann auch trauen, Dinge zu tun. Weil ich glaube tatsächlich, der größte Lernerfolg ist in dem, dass du es selber tust. Nicht, dass du schon eine Begleitung hast. Also ich sehe mich als Begleiter, meine Kinder sind erwachsen, aber als Begleiter der Kinder und lass sie erstmal losrennen. Klar, in dem Rahmen, dass es nicht gefährlich wird. Also das ist meine Aufgabe, so wie ein Lotse. Und halt ganz viel Liebe. Und denen sagen, und es war mir auch immer ganz wichtig, dass ich meinen Kindern mitgebe, dass ich sie über alles liebe. Und egal, was passiert, ich bleibe die Mama und ich liebe sie.
Ja, das ist so, machen wir es auch mit unserer Tochter. Und ja, das ist so schön zu hören, ja, dass man da so diesen geschützten Rahmen einfach gibt, aber sie einfach laufen lässt, ne?
Ja.
Und ausprobieren lässt und machen lässt. Und da muss ich auch sagen, ist Johanna auch mit manchen Gesprächen, da wo ich mir denke, hoppala, ne, um einiges schon weiter auch manchmal.
Ja.
Also jetzt im Vergleich ist blöd, aber wenn man so mit anderen Kindern so sieht oder was sie manchmal so erzählt oder so, da wo man, ich denke, ihre Sichtweise auf die Dinge,
ja.
Da denke ich mir mal, ey, hoppala, ups, die ist ja in manchen Dingen schon reifer wie ich, ja. Also
ja.
So, ja, man würde jetzt so sagen, ja, so ist so vernünftig, ja. Oder wo sie sagt, pff, Mami, du, da sage ich gar nichts dazu, ja.
Ja.
Das, wo ich sage, ja, ich hätte halt das oder das und sagt sie, ach Mami, du, pff, da sage ich gar nichts, weil bringt eh nichts. Also, ne, so in der Ding, wo sie sagt dann, wenn ich da nichts ändern kann, warum soll ich mir so drüber aufregen, ja? Oder
ja, genau.
Und das ist so, das sind für mich manchmal so wirklich so Gänsehaut Momente, da wo ich mir manchmal schon denke, oh, ich glaube, wir haben schon ein bisschen was richtig gemacht, ne?
Ja, also, ja, ganz
von
genau.
Dem her. Und das finde ich einfach total schön. Und ich glaube, es müsste wieder mehr dahin gehen, in die Kinder einfach mal machen lassen, ja? Und ich glaube, jede Erfahrung oder wenn sie mal, sag ich mal, über den Stein jetzt fliegen, ja, und mal auf die Nase fliegen, das ist eine Erfahrung, die
ja.
Nehmen sie mit.
Ja.
Und ich glaube, daraus wachsen sie auch. Und nicht dieses, mag man mich jetzt steinigen dafür, aber dieses Überbehütete, ne?
Ja. Ja.
Da bin ich gar nicht so der Typ. Ich meine, klar, wenn sie unterwegs ist und nicht sagt, das ist draußen im Winter dunkel, ja?
Ja.
Und es wird dann kurz nach 8, dann denkt man, normalerweise kann ich mich drauf verlassen, wo ist sie denn? Ne?
Ja.
Und sie dann einfach die Zeit vergessen hat, ja, weil es so toll war. Da ist es dann schon, dass ich mir denke, okay, ne? Ich meine, wir sind umgeben von Wasser, ja, und da geht es dann schon, ab so einer gewissen Zeit geht dann so ein bisschen die Ding, aber im Grunde, ich weiß, ich kann mich hundertprozentig auf sie verlassen. Und das ist halt auch wieder, was den Kindern auch dieses Vertrauen gibt, ja, zu sagen,
ja
meine Eltern vertrauen mir und dann kann ich auch mit diesem Vertrauen raus ins Leben.
Ja, richtig. Also das für mich war eigentlich wichtig, also ich habe mir das Ziel gesetzt damals, als die Kinder kamen, ich möchte gerne selbstbewusste, empathische Kinder erziehen.
Hm.
Erziehen ist halt auch irgendwie ein blödes Wort, weil es impliziert für mich halt, dass ich da rumschraube, sondern einfach ihre Stärken stärken und sie ja hinausgehen lassen und auch loslassen. Wobei
genau.
Das Loslassen, das sagt sich immer so leicht.
Ja.
Du bist halt, bis du nicht mehr bist, Mutter und Vater. Und ich sag auch, es bewahrheitet sich halt auch wirklich, dieses kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Aber sich immer wieder dann auch vor Augen führen, loslassen.
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Also, weil du musst ja loslassen. Ne?
Ja, genau.
Und wenn du nicht loslassen kannst, dann wird es schwierig für dein Kind.
Genau.
Oder für deine Kinder.
Ja.
Und es ist halt so ein Prozess, den du mit dir, was ich ja immer wieder merke, wenn man denkt, nee, jetzt lass mal eine,
genau.
Zieh dich mal zurück.
Ja.
Die braucht jetzt den Rahmen. Und es ist, wie du sagst, sie werden halt erwachsen, sie werden groß. Und mit jedem Schritt muss man halt ein bisschen mehr loslassen und eben ins Vertrauen gehen und so sagen, okay, sie machen es.
Und wie umso schöner ist es ja dann noch, wenn sie dann wieder zurückkommen.
Genau, genau.
Dann hast du, glaube ich, alles richtig
gemacht. Dann hast du alles richtig gemacht, genau. Und ich glaube, das ist da, wo wir hinwollen.
Ja,
ja. Wenn wir jetzt über Kinderbücher sprechen, was macht für dich ein gutes Kinderbuch aus?
Das ist auch eine Frage. Oh, was macht für mich ein gutes Kinderbuch aus? Ich glaube, was ich jetzt bei den Kinderbüchern, die ich geschrieben habe, festgestellt habe, mir war es immer ganz wichtig, zu versuchen, dass es eben kindgerecht ist. Also, dass das Kind sich in dem wiederfindet und es klingt jetzt vielleicht komisch, einfach ist. Also, dass es nicht, ich weiß gar nicht, mehr im Gefühl ist vielleicht. Also, dass ich das übers Gefühl, weil ich auch ein emotionaler Mensch bin und auch Schauspielerin bin und ich merke einfach, wenn ich ehrlich bin, authentisch bin, auch gerade in meinen interaktiven Lesungen, dann kriege ich die Kinder, in Anführungsstrichen, weil kriege ich die Kinder, hört sich so hexenhaft an. Aber wenn ich jetzt mich irgendwie versuche zu verstellen oder irgendwie blöd bin, sage ich mal, dann kommt aber auch von den Kindern, das finde ich jetzt blöd oder du bist blöd oder, also die sind einfach pfeilgrad. Mhm. Und umso schöner ist es, wenn ich aber merke, wir sind auf einer Wellenlänge. Also wenn ich auf Augenhöhe mit den Kindern bin. Und das, glaube ich, ist das würde ich mir wünschen bei Kinderbüchern, dass das gutes Kinderbuch erstens mal natürlich auch definitiv die Illustrationen, wenn Illustrationen drin sind, dass die dann auch die Kinder, ja, wie soll ich sagen, gut finden, klingt auch irgendwie doof, sondern dass es fürs Kind ist einfach. Und das ist aber auch beim Kinderbuch tatsächlich die Schwierigkeit, weil der Verkauf oder der Kauf, Verkauf, Kauf, du musst dich dann mit Erwachsenen auseinandersetzen. Und dann ist es so, wenn du auf Erwachsene stößt, die aber nicht sich in die oder ihr inneres Kind, sage ich mal, herausholen können und das aus den Augen des inneren Kindes oder des inneren Kindes betrachten können, dann wird es schwierig.
Dann wird es sehr schwierig, ja. Also ich meine, ich liebe Kinderbücher, ne, weil es gibt nichts Schöneres, wie auch durch Kinderbücher zu blättern und durchzulesen. Und ja. Ich habe auch schon immer gern diese Jugendbücher, ne? Oder jetzt auch mit Johanna. Ja, das ist so. Ja, es ist halt einfach nur, ja, und das stimmt. Also dieses Innere, also dein inneres Kind nochmal wieder rauszulassen, ne? Wir haben es ja alle, ne?
Ja, jeder. Also viele vergessen das oder füttern das auch nicht und da entstehen ja dann auch Krankheiten. Und gerade als Schauspielerin arbeitest du ja mit deinem inneren Kind. Genau. Also wenn du das vernachlässigst oder auch Kreative überhaupt sollten guten Kontakt mit ihrem inneren Kind haben, weil dieses spielerische, das ist einfach mit Spaß, Freude, Experimentierfreudigkeit, eben nicht dieses Verkopfte.
Genau, also wirklich das Authentische, das Ich-Sein, und nicht dieses, ich setze mir jetzt eine Maske auf.
Ja.
Und das ist halt auch, wie du sagst, bei den Kindern, das kommt sofort durch. Die wissen sofort, ob du jetzt hier eine Maske trägst oder dein Lachen einfach nur hier hochgezogen ist, aber es wirklich von innen kommt und du von innen rausleuchtest, ja.
Und ich glaube tatsächlich, dass die viel mehr noch im Spüren sind. Gerade die Altersgruppe, das ist ja auch eine Frage, für welche Altersgruppe ist das? Also eigentlich ist es ja ein Buch, muss man ja dann immer so festlegen, für Vorschulkinder, erste, zweite Klasse. Ich habe aber tatsächlich auch schon dritte, vierte Klasse gelesen oder eine interaktive Lesung mit denen gemacht. Super spannend, weil, auch für mich, weil die natürlich viel weiter sind und man mir normalerweise sagt, wieder Erwachsene, dieses Buch werden die Dritt-, Viertklässler nicht mögen, weil die sich ja dann identifizieren müssen mit dem Protagonisten, der viel jünger ist als sie. Ich aber als Schauspielerin kann das ja wieder so lesen, dass ich das denen sozusagen so präsentiere, dass ich da auf Augenhöhe bin. Und ich habe es ja, ausprobiert und es ist mir gelungen. Und das finde ich halt auch wieder spannend, wie eben diese Sachen sind. Du erklärst Sachen von der Ratio, kannst es aber dann auch wieder mit dem inneren Kind, sag jetzt mal, umarbeiten und es funktioniert.
Ja, und ich glaube, da dritte, vierte Klasse, man sollte nicht immer die lesen es halt nochmal auf einer anderen Ebene, die nehmen es auf einer anderen Ebene mit.
Ja.
Und nur weil ein Buch, wo ich sage, okay, erste, zweite Klasse, so dieses Schubladendenken, ja?
Ja.
Das ist absolut für mich Blödsinn. Weil ich sehe es auch mit Johanna, wir hatten ja auch durch das eben Corona-Kind, Lesen war jetzt nicht unbedingt so ihr Steckenpferd. Wir haben es jetzt so, dass sie wirklich dieses Interesse hat, die Freude dran hat und auch durch die Bücher und die nimmt sich dann einmal wieder zwischendrin einfach eins und liest dann wieder drin und entdeckt wieder neue Stellen. Und ich meine, wir lesen ja auch Bücher, wo ich sage, wie du jetzt sagst, deins jetzt in dieser Ding 1 bis 2, Johanna ist 12 und ist aber total begeistert. Ja?
Ja.
Und das ist so das, wo ich mir denke, ja, dieses immer eingruppieren, bitte, Altersklasse, ne? Weil da ist also die Frage, ja. Weil ist dein Buch eher ein Vorlesebuch oder ein erstes Selbstlesebuch? Ich finde, es ist beides. Ja, ich beantworte jetzt einfach die Frage, weil aus Sicht des Lesers oder der Leserin, es ist wunderschön zum Vorlesen. Kann man das auch super vorstellen, dass meine Schwester das meiner Nichte eben auch vorliest und eben auch mein Neffe, der dieses Jahr in die Schule kommt, das dann auch schon selber lesen kann, ja? Und das ist auch so, wie ich sage, so dieses Buch, das möchte ich wirklich den beiden dann auch jetzt dann weitergeben, weil es einfach so ein unheimlich, glaublich, unglaublich tolles Buch ist, wobei Johanna die Bücher immer ungern weitergibt.
Das verstehe ich. Ich würde auch mal alle Bücher behalten.
Ich verstehe es auch, aber es sind manche da, wo sie dann sagt, okay, es können die beiden haben, aber wir haben ja etliche Bücher, die dürfen die Haustüre nicht verlassen.
Das verstehe ich. Und ich finde das auch super schön, weil ich bin auch mit Büchern aufgewachsen und ich bin nicht, wobei ich aber nicht dogmatisch bin, aber ich bin nicht der Kindle-Fan oder eben irgendwie aus dem, ich sag jetzt mal Tablet, dass wir jetzt nicht hier Werbung machen, Tablet-Fan, dass ich das aus dem lese, weil ich finde einfach, das ist das Haptische, das Buch in der Hand zu haben. Die Farben sind auch nochmal anders und es raschelt. Es kann zugeklappt werden, es kann hingestellt werden, es riecht. Also all das wäre dann für mich nicht vorhanden. Es ist praktisch, ja, das im Tablet zu haben, Geschichten, aber ich merke einfach, nee, ich möchte Bücher auch eben haben und auch anschauen im Bücherregal. Das weiß nicht. Das, oder meine Mama macht es zum Beispiel so, die hat auch eine große Buchwand, sage ich mal, also nicht Bibliothek, aber Buchwand. Die stellt sich dann tatsächlich mit der Taschenlampe vor ihre Buchwand und sucht sich mit der Taschenlampe dann am Hand der Rücken oder auch, weiß ich nicht, liest es, guckt sie sich's an, sucht sie sich das oder lässt sie sich anziehen von dem nächsten Buch, was sie liest.
Wahnsinn.
Und das finde ich einfach
toll.
Ja, das ist toll, weil es ist auch nochmal so ein Ritual, so ein...
Ja. Ja? Genial. Also mir geht es da wie dir. Also Tablet lesen und ich, keine Chance. Ich habe mir damals, wie Hanna noch Baby war, wollte ich ja lesen. Mit dem Buch Baby am Arm, schlecht. Dann dachte ich, ja, hol dir so ein Teil. Das ging dann auch. Konnte auch lesen, wenn es dunkel war, alles super. Mittlerweile, ich meine, es gibt ja dann auch die Anfragen, Bücher und so weiter, dann eben für den Podcast und so. Und dann, ja, ich schicke es dir gern per E-Book. Und ich dann so, ich habe erstens mal gar keinen mehr. Also wir haben uns in aller Vernunft haben wir uns getrennt. Wir werden keine Freunde und ich habe auch schon eine kurze Zwischen-Podcast-Folge mal gemacht. E-Book versus Printbuch. Und ich bin halt auch mit Buch aufgewachsen und ich muss ganz ehrlich sagen, Ich komme mir ein bisschen komisch immer vor, wenn ich denke, oh Gott, die wollen alle, dass die mir ein Buch schicken müssen und so. Nee, ich kann.
Ja.
Mir zu mir hat einmal jemand gesagt, boah, mit dem lese ich total schnell die Bücher durch. Ja, nee, Pustekuchen. Ich muss mich dadurch das Buch zwingen. Dann habe ich nicht mehr mein Leseerlebnis, sondern wie du sagst, ich habe mein Buch. Das liegt bei mir dann auf meinem Nachtkastel oder es liegt am Esszimmertisch. Das nehme ich mit.
Ja.
Ich habe das Cover.
Ja.
Ich blätter durch. Ich hab den Duft des Buches. Ich brauche das. Und das ist für mich das Lesen. Ja, das ist so dieses Ganze drumherum. Und das habe ich leider digital nicht. Und deswegen tue ich mich da sehr, sehr schwer. Und es scheitert dann schon manchmal auch an Dingen, wo ich sage, okay, ich habe damit kein Problem, wenn jetzt jemand sagt, du, ich habe nur E-Book oder wie immer. Alles gut, ich bin keinem böse. Im Gegenteil, ich habe so viele Bücher zum Lesen und dann ist es auch völlig in Ordnung. Und ich habe da immer so dieses, wo man denkt, ja, bitte, ich bin sicher kein Buchhorter oder wie auch immer. Und mir geht es jetzt nicht um dieses Gedruckte. Ich habe auch Bücher da, wo nur Fehler mit drin sind. Das macht mir dann überhaupt nichts aus. Alles andere, wie gesagt, unser Hund, der macht hier nebenbei klar, weil man hört sie jetzt.
Mhm.
Weil unser Kater anscheinend gerade draußen ist und ich die Tür zu habe. Und also alle, die jetzt ein kurzes Wimmern hören, das ist unsere Maya. Und ich unterbreche jetzt deswegen nicht.
Gut.
So, du musst jetzt warten, lieber Wauzi, bis wir soweit sind. Gut, Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Wir machen hier mal wieder weiter. Was wünschst du dir, dass Kinder oder auch Eltern aus deiner Geschichte mitnehmen, Lucy?
Also ganz wichtig ist mir, deswegen war das ja auch, dass ich gesagt habe, ich möchte dieses Buch schreiben, unter anderem, dass die Menschen wissen, wenn sie zum Beispiel eine Fledermaus in Not finden, was sie dann tun sollen. Und ich habe eine tolle, Landesbund für Vogelschutz hier in Bayern, in München, die Frau Dr. Irene Freimann, die hat mir sozusagen wissenschaftlich seriös zusammengefasst, was alles über Fledermäuse, und in dem Buch ist auch tatsächlich ein Bild, ein echtes Bild, ein Foto von einer Fledermaus. Das war mir eben auch wichtig, dass daraus auch so eine Art Sachbuch dann ist. Also nicht nur die Geschichte, sondern tatsächlich, was kann ich tun als einfacher Mensch, wenn ich jetzt eine Fledermaus in Not finde? Und weil ich eben auch in der Entstehung des Buches mit Menschen gesprochen habe und jeder Einzelne mir irgendwie irgendeine Fledermausgeschichte erzählt hat. Und meistens war es dann eben dieses, wow, ich kann mich erinnern, wir waren da und dann haben wir auch eine Fledermaus gefunden, oder die Fledermaus ist bei mir in der Wohnung geflogen, oder wir haben am Boden eine Fledermaus gefunden, oder was auch immer, was Fledermaus. Und inzwischen kann ich eben auch sagen und erzähle ich eben auch in den interaktiven Lesungen, was wir tun können. Und ich habe auch im Buch eine Telefonnummer und ein Kontakt für Bayern, wenn man dann eben sich an jemanden wenden möchte, weil man eine Fledermaus in Not gefunden hat, weil man dann sagt, oh, was mache ich denn jetzt?
Also wir haben hier ein Rundumpaket, ne?
Ja.
Also alles dabei für Kinder, Erwachsene und auch, wie gehe ich mit einer Fledermaus um, wenn ich mal eine finden sollte. Das ist wunderbar. Lucy, gibt's? Du hast ja nicht nur jetzt dein Leon und deinen Anton. Alois, Anton.
Wie Alois,
ich? Irgendwie, ich bin immer irgendwie auf dem Anton. Ich weiß nicht, es ist aber der Alois. Ne? Wir sind ja in Bayern.
Das ist der Alois, weil das ist ja der Alois. Also es gibt ja nochmal einen Alois.
Und das bleibt der Alois.
Himmel, aber im Grunde genommen ist es, glaube ich, also der kam halt einfach. Ich schreibe ja tatsächlich so, dass mir das, ich sage jetzt mal, ich bin ein Gefäß und er schreibt durch mich. Und der Name, der war einfach, der kam einfach. Und ich mache das dann auch so, dass ich das so schreibe. Also ich dachte nicht, Alois, aber den Alois in Bayern, im Memmel, den gibt es ja schon. Sondern ich dachte, also wenn es eine bayerische Fledermaus ist, dann muss der auch Alois heißen. Also ganz ehrlich.
Fertig, Ende aus, ja.
Genau.
Hast du gerade ein neues Projekt? Gibt es dann was Neues?
Also ich habe jetzt, es gibt ein Projekt, was schon draußen ist. Letztes Jahr zum Weltfriedentag, zum Internationalen, haben wir, meine Kollegin und ich, ein Buch herausgebracht, was es so noch überhaupt nicht gibt. Das ist ein Mediationsbuch. Und das heißt, Anna und Otto streiten wie Hund und Katz, Lösung durch Mediation, das A und O des Vertragens. Ein wahnsinnig langer Titel, aber es ist tatsächlich ein Wendebuch. Also das ist auch wieder sowas, Schublade, wo platziert man das? Weil die eine Seite ist, da beginnt man, also wenn man die eine Seite aufklappt, beginnt man gleich in der Geschichte, das ist sozusagen die Kinder. Und wenn man das Buch umdreht, beginnt es für die Erwachsenen. Also da kommt erstmal der ganze Sums wie bei einem normalen Buch mit ISBN-Nummer, wer hat das gemacht, bla bla. Und dann ist die Erklärung, was ist das für ein Buch für die Erwachsenen. Und ich glaube, du willst auf die Tiere hinaus, ne?
Ja, so generell, weil, wie gesagt, dieses Buch, das ja du jetzt so schön beschreibst, ne? Ich habe es ja schon.
Ja.
Ich bin euch da allen schon ein bisschen voraus, ne? Und wir werden das auch euch noch genau vorstellen.
Mit der Franziska dann.
Genau, mit der Franziska dann zusammen. Also von daher wollte ich jetzt daraus, indem, dass ich sage, es gibt ja noch ein weiteres Abenteuer, zwar jetzt halt neben dem Alois und mit dem Leon. Aber es wird sicher auch nochmal eine ganz tolle Folge, weil es wirklich ein ganz tolles Buch ist. Aber ich würde sagen, wir verraten jetzt da gar nicht mehr.
Nö.
Weil wir wollen ja ein bisschen Spannung erzeugen, ne?
Ja, genau. Ja,
eben unbedingt. So ist es.
Unbedingt. Genau.
Ja, liebe Lucy, ich danke dir für diesen tollen Einblick in Leons Abenteuer und für dieses wirklich wunderbare, zauberhafte Gespräch. Und ich schicke jetzt mal ganz viele Grüße in die Heimat. Ne? Ich meine, ja. München ist nicht unser, aber ne? Ganz viele Grüße nach Bayern. Mit einem wunderbar strahlenden blauen Himmel bei uns und Sonnenschein. Es war wirklich schön, dass du da bist. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch mit der Franziska und dir. Und wünsche dir bis dahin jetzt erstmal alles Gute. Und wenn ihr jetzt alle neugierig geworden seid, Leon und die Fledermaus Alois ist überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Und definitiv eine wunderbare Geschichte für kleine Entdecker und auch für große Entdecker. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bleibt neugierig und hört bitte nicht auf zu lesen. Liebe Lucy, wir hören uns.
Vielen herzlichen Dank und ich schicke aus Bayern auch mit einem strahlend blauen Himmel ohne weiße Wölkchen zu dir nach oben.
Danke. Also kein weiß-blauer Himmel.
Aber nein, kein weiß-blauer,
wir nehmen momentan auch den blauen, gell?
Genau.
Genau, den strahlend blauen.
Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gern und wie gesagt, wir hören uns bald wieder.